Ja, geht schon los? Ja. Also ich rede zu Ihnen, weil ich dabei bin bei dem Forschungsbereich analytische Philosophie der Sprache, Medien und Symbole und dann auch noch, weil ich über einige Jahre hinweg immer wieder eine Vorlesung gehalten habe mit dem Titel Einführung in die analytische Philosophie. Und in dieser Vorlesung habe ich natürlich auch immer versucht, die erste der beiden Fragen in meinem heutigen Titel zu beantworten, nämlich die Frage, was ist analytische Philosophie? Das ist aber in Wirklichkeit eben eine eher komplizierte Angelegenheit und eine schwierige Frage. Und heute wird es da nichts mit einer Antwort auf diese Frage. Ich werde nur ein kleines bisschen was dazu sagen, was vielleicht dazu dient, anzudeuten, worin die Schwierigkeiten liegen. Ich werde zu der zweiten Frage, was analysiert die analytische Philosophie, natürlich auch ein bisschen was Einleitendes sagen, aber auf diese Frage werde ich Ihnen auch eine Antwort geben. Allerdings ist es da auch so, das ist nicht die einzige Antwort. Das ist eine mögliche Antwort, die es erlaubt, eine halbwegs straffe Geschichte zu erzählen. Diese Antwort lautet, die analytische Philosophie analysiert Bedeutung. Das, was die analytische Philosophie analysiert, ist primär Bedeutung. Und im Hauptteil der heutigen Vorlesung werde ich Ihnen drei Beispiele skizzieren, sehr flüchtig, und das sind auch nur ganz kurze Textstellen, von denen ich hoffe, dass Sie die gelesen haben, die da im Wiki ausgestellt waren. Werde ich also diese drei Beispiele skizzieren, mit denen ich Ihnen so ein bisschen einen Eindruck halt vermitteln möchte von der Bandbreite dessen, was in der Philosophie Bedeutungsanalyse heißen kann. Also das ist mein Ziel, Ihnen ein bisschen einen Eindruck zu geben von der Bandbreite dessen, was in der Philosophie, nicht in der Linguistik und nicht sonst wo, nicht beim Scrabble, Bedeutungsanalyse sein kann. Ganz kurz am Anfang zu der Frage, was ist die analytische Philosophie? Die Schwierigkeit liegt eigentlich nicht so sehr darin, dass das eine intellektuelle Überforderung wäre, da eine ordentliche Antwort zu finden, sondern darin, dass man die Frage auf sehr viele verschiedene Weisen verstehen kann und dass daher auch eine Menge verschiedene und eigentlich jeweils ganz richtige Antworten möglich sind. Zum Beispiel könnte man ja leicht glauben, dass mit diesem Ausdruck eine Methode gemeint ist, sozusagen eine Methode, mit der man einfach Philosophie betreiben kann, in Klammer eben halt dann auch mit anderen Methoden eventuell. Also dass das was ist, was man lernen kann, und dann wendet man es halt auf alles an, was einem da unter die Nase kommt. Der Gedanke hat was für sich, weil dieser Ausdruck analytische Methode in der Wissenschaftsgeschichte überhaupt, also in der generellen Wissenschaftsgeschichte, ja eine große Rolle spielt, auch in der Geschichte der Naturwissenschaften, und da gelegentlich eine recht präzise Definition bekommen hat. Aber in der Philosophie ist das global betrachtet nicht so einfach, und wir lassen uns darauf genauso wenig ein wie auf die meisten anderen sinnvollen Antworten, die man da geben kann, sondern ich belasse es für den Augenblick bei einer sehr, sehr unverbindlichen Aussage, nämlich, dass man unter analytische Philosophie bis auf Weiteres nichts anderes verstehen als eine philosophische Denkrichtung oder sowas Ähnliches wie eine Schule, die im 20. Jahrhundert große Bedeutung hatte und bis heute hat. Und ein wesentliches Merkmal dieser Denkrichtung oder Schule ist, dass sie eine wissenschaftliche Auffassung von der Philosophie hat. Also das ist ein sehr, sehr allgemeines und formales, aber doch ein einigermaßen passendes Merkmal, dass das eine philosophische Denkrichtung ist, die von der Philosophie eine wissenschaftliche Auffassung hat, also wo die Vorstellung dominiert, dass die Philosophie wie eine Wissenschaft betrieben werden kann. Im Zentrum stehen neue Ansätze für das Nachdenken über das Verhältnis von Logik, Sprache und Wissenschaft. Und natürlich ist es in dieser Denkrichtung auch so, dass da eine Menge interessante Sachen gesagt werden darüber, was eigentlich eine Wissenschaft ist. Aber das ist nicht alles. Es gibt da auch, wir beschäftigen uns zum Beispiel damit gerade nicht, was da darüber gesagt wird, was eine Wissenschaft ist, sondern mit der Wissenschaftstheorie beschäftigen wir uns nicht. Wir beschäftigen uns mit einem anderen Strang der Sache, eben mit der Bedeutungsanalyse. Eine nicht uninteressante Sache ist auch, sich bewusst zu halten, erlauben Sie das immer, dass ein gewisser Abstand besteht zwischen der Phase der Etablierung dieser analytischen Philosophie als einer einheitlichen und ein bisschen selbstbewussten Bewegung und ihrem eigentlichen Ursprung. Meine Auffassung ist die, dass man die Phase der Etablierung so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ansetzen kann und ein Buch, das da so quasi als typisch für diese frühe etablierte Phase der analytischen Philosophie gelten kann, ist von einem englischen Philosophen namens Alfred Jules Ayer mit dem Titel Language, Truth and Logic. Das ist im Jahre 1925 erschienen. Aber der Ursprung für das, was da sozusagen zu einer fassbaren Bewegung wird, liegt sehr viel früher, liegt weiter einige Jahrzehnte zurück, eben bei dem deutschen Mathematiker Gottlob Frege und vor allem dann am Anfang des 20. Jahrhunderts bei dem englischen Philosophen Bertrand Russell. Das soll Ihnen auch ein bisschen verstehen helfen, dass man wesentliche Gehalte von dem, was analytische Philosophie ausmacht, auch identifizieren kann bei Philosophinnen und an Orten, wo keine bewusste Zugehörigkeit zu dieser Schule da ist, weil es entweder noch davor ist oder früher oder auch im 20. Jahrhundert eben so quasi Einzelgänger oder die sich halt nicht als das identifizieren, aber trotzdem an diesen großen Trends, die von dem Ursprung im 19. Jahrhundert ausgehen, teilhaben. Und vor allem kann man wesentliche Gehalte von dem, was analytische Philosophie ist, identifizieren, auch ohne den Begriff der Analyse zu verwenden. Das bringt mich zu der zweiten Frage, was analysiert die analytische Philosophie? Denn wenn es etwas gibt, wo die analytische Philosophie tatsächlich vom Analysieren her verstanden werden kann und zum Beispiel nicht nur von ihrer Vorliebe für das Wissenschaftliche in der Philosophie. Wenn es etwas gibt, wo sie vom Analysieren her verstanden werden kann, von einer bestimmten Auffassung und Tätigkeit des Analysierens, dann ist das die Analyse von Bedeutung. Und meine Absicht ist es eben, Ihnen mit drei Beispielen da ein bisschen einen Eindruck von der Art dieser Probleme zu vermitteln, um die es da geht. Aber ich meine es wirklich ernst, damit dass diese zwei Fragen entkoppelt werden können voneinander. Also einerseits die Frage, was ist analytische Philosophie und andererseits die Frage, was analysiert die analytische Philosophie. Man kann auch Kriterien angeben, um zu sagen, was analytische Philosophie ist, ohne dass man irgendwie auf den Begriff der Analyse besonders eingeht. Und man kann Wesentliches von dem, was in der analytischen Philosophie auch wirklich Analyse ist, auch außerhalb dieser Bewegung identifizieren. Und so kommt es auch, dass diese Beispiele, die ich Ihnen bringe, überhaupt nicht aus dem historischen, klassischen Kontext der analytischen Philosophie sind, sondern meine drei Beispiele sind eben von Aristoteles, von Leibniz und von Frege. Frege ist natürlich, ist auch noch nicht, also Frege hat nicht gesagt, ich bin ein analytischer Philosoph oder sowas, das hat es nicht gegeben, dieses Label zu seiner Zeit. Aber er war einer, der wesentliche Gedanken sozusagen angestoßen hat, die das dann ausgemacht haben. Was man einige Jahrzehnte später begonnen hat, analytische Philosophie zu nennen und auch heute noch so nennt. Ja, jetzt kommen diese drei Sachen. Sie haben ja da so eine, steht ja im Wiki auch dieses eine Blatt, wo so quasi der Leitfaden für meine Sache beschrieben ist. Nicht? Diese drei Beispiele verhalten sich so zueinander, dass das erste eins ist, wo man einem Philosophen zuschaut, wie er die Bedeutung eines bestimmten Wortes analysiert. Die zweite Stelle, die von Leibniz, ist so, wo man einem Philosophen zuschaut, wie er nicht die Bedeutung eines Wortes analysiert, sondern wie er ein Verfahren diskutiert, mit dem man Wortbedeutungen analysiert. Und die dritte Stelle ist eine, wo man einem Philosophen zuschaut, wie er den Begriff der Bedeutung analysiert. Also man könnte sagen, die stufen sich sozusagen auf, die gehen so in eine Richtung, wo der Nächste immer etwas, was beim Vorigen noch eine unangesprochene Voraussetzung gewesen ist, zum Thema macht. Ne? Man würde sich sagen, wenn die Leute ordentlich verfahren und alle von Anfang an zusammengesessen werden, dann hätten sie vielleicht mit der letzten Frage begonnen. Aber so wird das ja nirgends wirklich gespielt. Also, die Aristoteles-Stelle, mit der wir uns zuerst befassen, stammt aus einem Zusammenhang, wo es um etwas völlig anderes geht, als um Logik oder Sprachphilosophie. Nämlich, die stammt aus einem Zusammenhang, wo es um die Begründung einer besonderen Wissenschaft geht, um die Begründung der Physik. Und für Aristoteles handelt es sich darum, die Kenntnisse und die allgemeinen Hypothesen, die auf diesem Gebiet, für das er sich da interessiert, schon vorhanden sind, in einen systematischen Zusammenhang zu bringen. Und zwar in einen systematischen Zusammenhang, nicht im Sinn eines Überblicks oder also so eine Art von Panorama zu geben und auch nicht im Sinne einer Sammlung, die irgendeine Ordnung hat, wie zum Beispiel ein Handbuch oder ein Lexikon oder sowas, sondern in einen systematischen Zusammenhang zu bringen, in dem besonderen Sinn, dass die Erklärung auf diesem Gebiet optimiert werden soll. Also was er unter dem systematischen Zusammenhang versteht, ist, dass das, was optimiert werden soll, Erklärungsvorgänge sind, Erklärungszüge oder Erklärungsgänge. Ja? Dass also Erklärungen dann so angeordnet sind, dass man zum Beispiel aufsteigend so Linien verfolgen kann, wie A wird durch B erklärt, B wird durch C erklärt und so weiter. Und dass man sozusagen weiß, in welcher Richtung man sich da bewegt. Und nicht nur, dass man, wenn man so einen Leitfaden entlang geht, sozusagen konsequent bleibt, sondern die Hauptidee von ihm ist eben die, also was er unter systematischem Zusammenhang versteht, ist eben, dass alle Erklärungen auf diesem Gebiet miteinander koordiniert werden können. Also dass jeder solche Weg, wo einer anfängt, A wird durch B erklärt und B wird durch C erklärt und X, und der andere fängt woanders an und er sagt, Y wird durch Z erklärt und so weiter. Und übrigens, Sie kennen, Wiener Neustadt gibt es einen, der erklärt auch, der fängt immer bei N an und so. Und also die Idee ist, dass alles, was da existiert und was hieb- und stichfest ist, aufeinander bezogen werden kann. Und sein Gedanke ist eben der, sein Schlüsselgedanke ist der, wenn das gelingen soll, diesen Schlüsselgedanken diskutieren wir hier nicht, aber das ist für ihn charakteristisch. Wenn das funktionieren soll, dann geht das nur, wenn man zugleich auch von oben anfängt. Also wenn man nicht nur schaut, wer erklärt was und wo kommen die dann alle hin und treffen sich vielleicht manchmal welche in ihren Erklärungen. Der eine hat von A angefangen und kommt auf B und der andere hat von C angefangen und kommt auch auf G. Ne? Nicht nur sowas, sondern dass man eben auch zugleich von oben anfangen muss. Bei einer kleinen Anzahl ausgesuchter und effektiver Grundbegriffe, die ganz oben stehen, zu denen alle Erklärungen hinführen werden. Aber wie kommt man zu diesen Grundbegriffen? Nicht? Also wenn man, außer dass man eben halt schaut, was die Leute erklären. Und da ist sein Gedanke der, dass man dazu kommt, indem man einen bestimmten Begriff, die Bedeutung eines bestimmten Begriffes analysiert. Und zwar muss das natürlich ein Begriff sein, der jetzt in sehr, sehr hoher Allgemeinheit, in der höchstmöglichen Allgemeinheit, aber dafür klarerweise auch sehr, sehr vage. Das ist ein verschwommener Begriff, muss das sein. Nicht? Ein vager Begriff, der in höchster Allgemeinheit das Gesamtgebiet charakterisiert, das man im Auge hat. Und wenn man meint, dass diesen Begriff, die Bedeutung dieses einen Begriffes analysiert, dann wird man Begriffe herausfinden, die man als solche Grundbegriffe ganz oben dorthin setzen kann, wo alle diese Erklärungszüge sozusagen einmal landen. Was ist das für ein Begriff? Ne? Das ist der Begriff, sagt er, der Veränderung. Oder spezieller in diesem, an dieser Stelle, in dem Text, den wir da kopiert haben, könnte man sagen, da heißt es Genesis, also für Veränderung hat er viele verschiedene Worte. Genesis heißt schon sehr stark Werden. Werden. Das Werden. Gegenstand der Physik sind die allgemeinsten Gesetzmäßigkeiten in der Veränderung der Dinge. Im Werden, in den Werdensvorgängen, in den Prozessen, in denen halt bei einem Ding aus dem was anderes wird oder ein Ding zu was anderem wird. Und so. Sagt auch gleich am Anfang unserer Stelle, sagt er ja, Folgendes wollen wir nun selbst sagen, indem wir den gesamten Begriff des Werdens durchgehen. Ne? Pases genesios. Also des Werdens, über den Begriff des Werdens sozusagen uns genau unterhalten. Also der springende Punkt, was Sie sich merken müssen hier in dem Gedanken, den er da entwickelt, Veränderung ist nicht der Grundbegriff. Die Grundbegriffe werden erst gesucht. Veränderung ist der Begriff, der in einer vagen Weise das Ganze abdeckt und aus seiner Analyse, aus der Analyse von Veränderung, wollen wir Begriffe gewinnen, die als Grundbegriffe der Physik tauglich sind. Und wie wird das gemacht? Gleich der Anfang des übernächsten Satzes zeigt Ihnen, wie das gemacht wird, dieses Durchgehen eines Begriffs. Und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Wie wird das gemacht? Wie macht man das? Der nächste, dieser Satz beginnt so, dass er sagt, wir sagen also, und wir stellen uns jetzt einen Doppelpunkt und Anführungszeichen vor, solche Sachen wie, es wird eines aus einem anderen. Famenga, wir sagen nämlich, wir normalerweise reden wir nämlich so, wenn wir von Werden oder Veränderung reden, dann sagen wir solche Sachen wie, es wird eines aus einem anderen. Es wird aus dem einen das andere oder aus dem Verschiedenen ein Verschiedenes. Das ist das Entscheidende. Sie müssen sich auf das konzentrieren, die ersten zwei, drei Worte. Famenga. Wir sagen nämlich, dass was er macht, wenn er diesen Begriff analysiert, ist, dass er schaut, wie wir reden. Das ist es. Ja? Er schaut, wie wir reden. Und das ist der Schlüssel. Es wird so gemacht, dass wir uns einen typischen Satz hernehmen, indem wir sagen, dass eine Veränderung oder ein Werden stattfindet oder stattgefunden hat. Und wir schauen auf dieses Stück Sprache. Und wir fragen uns, wie so eine Behauptung eigentlich, und jetzt kommt ein Wort, das man nicht so sehr belasten darf, also das ich sozusagen unter Anführungszeichen stelle, wie so eine Behauptung eigentlich innerlich aufgebaut ist. Wir fragen uns ein bisschen genauer gesagt, was man eigentlich versteht, wenn man so eine Behauptung versteht, wie dieses wird zu jenem oder aus diesem wird jenes. Was verstehen wir eigentlich, wenn wir es verstehen? Und zwar nicht nur im Sinne des grammatischen Verstehens und des grammatischen Aufbaus, sondern in folgendem Sinne. Also die Frage, was verstehen wir eigentlich, wenn wir es verstehen, ist in folgendem Sinn zu nehmen. Welche Voraussetzungen machen wir eigentlich und welche Konsequenzen nehmen wir in Kauf, wenn wir so einem Satz zustimmen oder wenn wir so einen Satz behaupten? Und da macht er gleich einen wichtigen Punkt. Ich schreibe Ihnen das auf der Tafel auf. Ich schreibe dann ein paar Kleinigkeiten auf der Tafel auf. Ich rede immer, wenn ich hier bin, weil dort die Mikros sind. Und wenn ich dort bin, schreibe ich nur. Also jetzt muss ich doch. Also vergleichen wir zwei solche Sätze. Ein Mensch wird gebildet. Ja? Und dann schreibt er drunter, ein ungebildeter Mensch wird gebildet. Ja? Also, vergleichen wir diese zwei. Ein Mensch wird gebildet, ein ungebildeter Mensch wird gebildet. Natürlich, wir sehen einen Unterschied. Nicht? Und wie würden wir diesen Unterschied charakterisieren? Wir würden das Verhältnis dieser beiden Sätze so charakterisieren, dass man sagt, das ist so quasi die Mittelachse, das wird, das ist gemeint, und es gibt eine linke und eine rechte Seite. Und auf der rechten Seite sind sie beide gleich, da steht immer gebildet, rechts vom wird. Ja? Auf der linken Seite sind sie verschieden, und zwar sind sie so verschieden, dass in dem ersten Satz auf der linken Seite was Einfaches steht und in dem zweiten Satz steht auf der linken Seite was Zusammengesetztes. Klar, ne? Da steht nur Mensch und da steht ungebildeter Mensch. Also die linke Seite ist hier zusammengesetzt und hier sehr einfach. Ne? Das, sagt Aristoteles, nicht ausdrücklich an dieser Stelle, aber wenn Sie weiterlesen, wird das klar, dieser Unterschied, dass hier einmal was Einfaches, einmal was Zusammengesetztes ist, der besteht nur auf der grammatischen Oberfläche. In dem, was wir verstehen, wenn wir den Satz verstehen, ein Mensch wird gebildet, besteht dieser Unterschied nicht. Wir verstehen, was wir verstehen bei dem Satz und was wir verstehen bei dem Satz, ist genau das Gleiche. In Wirklichkeit gibt es sozusagen auf einer Ebene tiefer, unterhalb der Grammatik, gibt es da gar keinen Unterschied. Was wir verstehen, wenn wir den Satz, ein Mensch wird gebildet, den ersten verstehen, ist immer und in jedem Fall, egal wie wir es ausdrücken, ob kurz oder lang oder auf Englisch oder Französisch oder so, ist immer, dass ein Mensch vom Zustand der Unbildung in den Zustand der Bildung übergetreten ist oder, wenn er der Theorie meines Freundes und Kollegen Konrad Liessmann folgt, vielleicht von dem Zustand der Bildung in den Zustand der Unbildung übergegangen ist. Dass ein Mensch vom Zustand der Unbildung, das ist es immer, was wir verstehen. Wenn wir den Satz, ein Mensch wird gebildet, wirklich verstanden haben wollen, mit Konsequenzen und Voraussetzungen, dann müssen wir verstanden haben, dass der vorher ungebildet war. Ja? Ist Ihnen das klar? Also der wichtige Punkt ist, dass wir hier eine Ebene suchen oder betreten, die ein Stück genau eins unterhalb der grammatischen Oberfläche liegt. Es ist noch nie, sagt Aristoteles selbst, so gewesen, dass aus einem Menschen etwas anderes, nämlich ein Gebildeter geworden ist. Wenn ein Mensch gebildet wird, ist er nachher noch immer Mensch. Hingegen ist es so, dass er, um gebildet zu werden, damit die Aussage, er ist gebildet worden, impliziert wird, dass er vorher ungebildet war. Das heißt, in Wirklichkeit ist das, was wir verstehen, sozusagen etwas, was man sozusagen durch eine komplette, würde ich sagen, machen und dann nachher noch eine zweite Zeichnung, eine komplette Ergänzung darstellen kann. Nämlich, das, was wir verstehen, in jedem Fall ist immer das Gleiche, nämlich ein ungebildeter Mensch wird zu einem gebildeten Menschen. Das ist das, egal wie wir es grammatisch ausdrücken, was wir immer von dem anderen verlangen, dass er verstanden hat, wenn er uns zustimmt. Ist immer, ein ungebildeter Mensch wird zu einem gebildeten Menschen. Man muss beide Seiten, auf beiden Seiten muss man ergänzen. Rechts muss man das gebildet durch Mensch ergänzen, weil er ja noch immer ein Mensch ist. Also man stirbt ja nicht an der Bildung. Links, ein Mensch muss durch ungebildet ergänzt werden, denn man wird nicht, das ist vielleicht ein bisschen ein schwierigerer Punkt, man wird ja nicht aus irgendetwas gebildet. Sondern was sich verändert hat, ist ja, dass man von der Unbildung zur Bildung übergeht. Das ist die Forderung, könnte man sagen, dass jede Veränderung eine spezifische Veränderung ist. Man wird nicht von irgendwas zu irgendwas anderem, sondern man wird gebildet aus ungebildet. Aus einem blassgesichtigen Menschen kann anlässlich einer Frechheit, die ihm jemand sagt, oder deswegen, weil er sich bei seiner Vorlesung so richtig reintigert, ein rotgesichtiger Mensch werden. Aber wenn man sagt, dass ein weißgesichtiger Mensch gebildet wurde, dann heißt das eben nicht, obwohl es natürlich zufällig auch der Fall sein kann, dass er aufgehört hat, weißgesichtig zu werden. Man wird nicht als weißgesichtig gebildet. Ne? Es heißt aber auf jeden Fall, dass er, bevor er gebildet wurde, ungebildet gewesen ist. Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht diese ganze Stelle, die wir da kopiert haben und für Sie ins Netz gestellt haben, diese drei Seiten, nicht einmal diese drei Seiten interpretieren, sondern nur eben diesen winzigen ersten kleinen Teil davon, und den nur in dem wesentlichen Punkt, der die Vorgehensweise und nicht den Inhalt dieser Überlegung betrifft. Und das, dieser wesentliche Punkt ist, dass Aristoteles hier aus dem, was er da überlegt hat, zwei Folgerungen zieht. Er zieht zwei Folgerungen. Folgerung 1, in jedem Veränderungsvorgang, in jedem Vorgang des Werdens gibt es etwas, was gleich bleibt. In jedem Vorgang des Werdens gibt es etwas, was sich durchhält. Er selbst sagt, es muss immer etwas als das, was da wird. Also was von rotgesichtig weißgesichtig, wenn er sich wieder beruhigt, oder von weißgesichtig rotgesichtig, wenn er sich dann doch wieder aufregt, wird. Ja, in jedem Veränderungsvorgang muss es etwas geben. Also wenn wir einen Veränderungsvorgang, sagen wir so, ein Veränderungsvorgang hat sozusagen einen Anfangszustand und einen Endzustand. Ne? Und wir machen ja zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Szenarien. Und also in jedem also der Strich in der Mitte trennt nur den Anfangszustand vom Endzustand, den müsste man nicht machen, den Strich. Ne? Und in jedem Veränderungsvorgang gibt es etwas, was sich durchzieht, ja, über den Strich hinweg. Und zweitens sagt er, dass es in jedem Veränderungsvorgang eine Polarität gibt. Er sagt, einen Gegensatz gibt, ja, eine Gegensätzlichkeit gibt, in der auf der einen Seite ein Ausgangszustand steht und auf der anderen Seite das, was im Werden statt des Ausgangszustandes, statt dieser Ausgangsqualität eintritt oder sich ergibt. Also eben etwas anderes. Ne? Also es gibt etwas, was gleich bleibt, und es gibt eine Polarität, in der statt dem dann das, statt ungebildet gebildet, statt weiß im Gesicht, rot im Gesicht. Ja? Und das Wichtige ist, dieses Resultat, das er festhält und das wirklich eine der Grund sozusagen Thesen, also ein Kern für diese ganze, seine ganze Auffassung von Physik ist und der dann auch noch lange bleiben wird bei vielen, vielen Leuten, die eigentlich keinen Grund mehr gehabt hätten, an sowas festzuhalten, bei den meisten von uns auch noch irgendwie. Dieses Resultat, das müssen Sie beachten, das gewinnt er ausschließlich aus einer Analyse der Bedeutung des Wortes Werden. Nur indem er sagt, schau mal, was wir eigentlich sagen normalerweise, wenn wir sagen, etwas verändert sich, und schauen wir, was bei dem, was wir da sagen, von uns eigentlich gemeint wird und von uns erwartet wird, dass der andere kapiert hat, wenn er uns zustimmt. Weil wir haben ja nichts davon, wenn wir sagen, der ist jetzt sozusagen weißgesichtig geworden oder der ist auf einmal statt gebildet geworden verblödet und so. Und der andere weiß nicht, welche Konsequenzen sozusagen damit gedacht sind. Nämlich im zweiten Fall, dass er vorher eigentlich viel gescheiter war. Es kommt selten vor, aber manchmal doch. Und also jeder Werdensatz hat im Grunde die Form, an dem zugrunde liegenden Ding A findet im Hinblick auf den Gegensatz von R und Nicht-R eine Umpolung statt. Na, das ist das. In jedem Veränderungsvorgang ist es so, dass im Hinblick auf ein zugrunde liegendes A im Normalfall, ich sage da noch was dazu, ist das eben ein zugrunde liegendes Ding, eine Umpolung in einer anderen Dimension von dem einen Ende zu dem anderen Ende eines Gegensatzes statt. Und das heißt für Aristoteles, dass in dem Begriff der Veränderung zwei Grundbegriffe verborgen sind oder waren, die er jetzt herausanalysiert hat. Zwei Grundbegriffe, die sozusagen als Ergebnis dieser Analyse nehmen kann. Das sind die zwei Begriffe, ich sage das jetzt sozusagen in einer Sprache, die nicht echt sozusagen ausgewiesen ist da an ihm, aber der Begriff das zugrunde liegende und der Begriff Gegensatz. Ne? Der Begriff zugrunde liegendes und der Begriff Gegensatz sind zwei Grundbegriffe der Physik. Der Begriff das zugrunde liegende, das ist bei Also das kann man nur übersetzen, da werden Sie vielleicht in dem Tutorium noch mit dem Herrn Spasow darüber reden und so. Der hat eine schöne Übersetzung, das heißt Hypokeimenon, das zugrunde liegende. Hypokeimenon. Es wird schon sehr, sehr schwierig, wenn Sie für dieses Wort dann noch eine Übersetzung ins Lateinische suchen, dann kommen Sie schon in große Troubles, weil das ist das Wort Subjekt, das auch noch sehr, sehr viele ganz andere Sachen heißt. Aber das Wort, weil weniger Leute Griechisch können, ist es besser, das griechische Fremdwort zu nehmen. Da hat man dann nicht so viele Sachen, die anderen schon mitdenken. Das ist auch ein Fall von Bedeutungsanalyse der Bedeutungsökonomie. Zwei Grundbegriffe. Er gibt eine kleine Stelle, wo er sagt, man könnte auch sagen, es sind drei Grundbegriffe, die ich da gehabt habe, aber das ist eine rein oberflächliche Sache. Man könnte auch sagen, es sind drei Grundbegriffe, nämlich wenn man statt dem einen Begriff Gegensatz die zwei Begriffe nimmt, die den Gegensatz bilden, dann hat man insgesamt drei. Ne? Aber das ist ein Streit um des Kaisers Bart. Ne? Also das war schon das Wichtigste zu dieser ersten Stelle. Worauf sollen Sie achten? Noch einmal, er findet seine nicht der Begriff der Veränderung ist der Grundbegriff. Veränderung ist der Begriff, der analysiert wird. Als Resultat dieser Analyse sollen dann diese Grundbegriffe gefunden werden. Und wie werden sie gefunden? Sie werden gefunden, indem er die Bedeutung von werden analysiert und er analysiert die Bedeutung von werden, indem er sich einen typischen Satz anschaut, in dem behauptet, wird das etwas von zu wird, von ungebildet gebildet, von weißgesichtig rotgesichtig. Und es handelt sich immer um Überlegungen folgender Art. Wenn ich sage, der Fredi ist ein Gebildeter geworden, dann soll daraus nicht folgen, dass es den Fredi jetzt nicht mehr gibt, sondern nur bei einer Gebildeten. Es soll aber folgen daraus, Sie beweisen mir, dass Sie mich verstanden haben, dass Sie meinen Satz, der Fredi ist gebildet geworden oder der Fredi ist reich geworden. Ja? Sie beweisen mir, dass Sie mich verstanden haben. Oder sagen wir so, ich habe Anlass zu vermuten, dass Sie mich nicht verstanden haben. Wenn Sie sagen, oh je, der Arme, hat so kurz, jetzt ist er reich, so kurz hat er nur gelebt. Ne? Dann lebt er natürlich noch weiter. Ne? Also, das ist das Wichtige, das ist das, dieser durchgezogene Strich. Ne? Und es soll aber folgen, dass er vorher nicht gebildet oder nicht reich war. Wenn jemand nachweisen kann, dass der Fredi schon vorher reich war, ist mein Satz, der Fredi ist reich geworden, falsch. Denn dann hat ja dieser Veränderungsvorgang, von dem ich gesprochen habe, nicht stattgefunden, sondern es hat ein anderer stattgefunden. Sehr wichtiger Punkt. Also er muss vorher nicht reich gewesen sein, damit er reich werden kann. Na, das ist eine ganz andere Sache, als dass jemand sagt, wenn einer reich ist, muss er irgendwann mal reich geworden sein. Das ist eine ganz andere Sache und ist selber natürlich eine verhandlungsbedürftige Sache, weil keineswegs jeder, der reich ist, auch einmal reich geworden sein muss. Okay, das ist eigentlich das Wesentliche. Ich könnte noch was dazu sagen, das unterlasse ich jetzt. Wenn uns Zeit überbleibt und jemand will noch irgendwas Drolliges hören am Schluss, dann sage ich noch was dazu. Die Sache geht weiter. Weil nämlich, sie geht damit weiter, dass sie sagt, was ist in den Fällen, wo es eben nicht ein Ding gibt, das diese Rolle spielen kann. Das sind genau die Fälle, wo die Veränderung darin besteht, dass ein Ding zu existieren aufhört. Ne? Und was machen wir damit denn? Dann haben wir doch keinen Kandidaten mehr. Ne? Also das können wir noch, das schieben wir auf. Gut. Die zweite Stelle, die Leibniz-Stelle, ja. Wir schauen das mal kürzer durchkommen. Wovon ist da die Rede? Ersichtlich ist hier die Rede von einer doch ganz schön viel abstrakteren Sache. Nicht von einem bestimmten Begriff und seiner Bedeutung, sondern von Begriffen überhaupt und im Allgemeinen. Hoch, hoch allgemein. Was sagt er? Die ersten Begriffe, aus deren Verbindung die übrigen entstehen, sind nun entweder deutlich oder verworren. Also das mit deutlich und verworren, das schieben wir noch ein bisschen auf. Aber die ersten Begriffe, aus denen die übrigen entstehen, alle übrigen, ne? Begriffe. Also das sagt gleich was über alle Begriffe überhaupt. Und, aber es besteht ein offensichtlicher Zusammenhang, insofern es um Analyse von Bedeutungen geht. Nämlich um die Auflösung, sagt er auch selbst, von Begriffen in sogenannte primitive Begriffe. Und das, sowas wollte Aristoteles auch mit seinem Argument über die Veränderung oder über das Werden. Ne? Eine Auflösung in grundlegendere Begriffe. Also da haben sie was miteinander zu tun. Versuchen wir mal ein bisschen genauer zu sehen, ein bisschen genauer nur, wo die Unterschiede liegen. Könnte man wirklich sagen, dass hier etwas als allgemeinere Methode behandelt oder dargestellt wird, was bei Aristoteles halt nur praktiziert worden ist, also was sozusagen im einzelnen Fall praktiziert worden ist, und hier wird es als allgemeine Methode dargestellt? Wenn wir uns diese Frage auch nur ansatzweise beantworten wollen, dann ist es ganz gut, es sich so vorzustellen, wäre es für Aristoteles hilfreich gewesen, in der Situation, wo er den Begriff des Werden analysieren wollte, wäre es dafür hilfreich gewesen, dem Herrn Leibniz zu begegnen, und der hätte ihm sozusagen seine Methode vorgeschlagen. Wäre das eine Hilfe für Aristoteles gewesen? Wäre das anders oder besser oder leichter gegangen? Was wäre da herausgekommen? Nicht so einfach, diese Frage, aber eines kann man wohl sagen. Wenn Sie diese Leibniz-Stelle gelesen haben oder noch lesen werden, dann, glaube ich, können Sie schon sehen, dass man, wenn man diesem leibnizischen Verfahren folgt, die Analyse nicht so zu Ende bringen könnte, wie Aristoteles das gemacht hat. Man müsste sich, wenn man dem leibnizischen Gedanken hier folgt, von der Auflösung in immer einfachere und primitivere Begriffe, mindestens noch weiter fragen, was eigentlich ein Gegensatz ist. Bei Aristoteles kommt Gegensatz sozusagen da als Grundbegriff heraus. Und übrigens, daran ändert sich auch nichts, wenn man sagt, man zerlegt den Gegensatz in die zwei, man zerlegt den Gegensatz, den Temperaturgegensatz zum Beispiel. Man sagt nicht Temperatur, sondern man sagt, das sind zwei Sachen, nämlich warm und kalt. Das ändert überhaupt nichts, weil Sie müssen ja über die Beziehung von warm und kalt schon genau das wissen, dass sie Gegensätze sind, damit die dann in so einer Analyse die entsprechende Rolle spielen. Also bei Aristoteles wird Gegensatz zu einem Grundbegriff, aber das, was Leibniz hier sagt, fordert uns eindeutig auf, bei dem Begriff Gegensatz noch weiter nachzudenken. Offenbar enthält der Begriff Gegensatz selbst noch Bedeutungskomponenten, die man isolieren kann. Zum Beispiel, jeder Gegensatz ist doch eine Art von Beziehung, eine Art von Relation. Also ist Relation noch ein grundlegenderer Begriff. Und wir haben auch das Gefühl, der Begriff des Gegensatzes enthält in sich auch noch so etwas Ähnliches wie eine Verneinung. Ne? Also dass, wenn das eine nicht das andere sein kann, das braucht man, um zu erklären, was ein Gegensatz ist. Im Unterschied zu allen möglichen anderen Beziehungen. Wenn man sich das klar macht, wird zugleich klar, dass man damit die Grenze der aristotelischen Aufgabenstellung überschreitet, weil an so abstrakten Begriffen natürlich nicht mehr sichtbar ist, wie die eine spezielle Wissenschaft begründen können. Nicht? Solche Begriffe wie Beziehung, Verneinung und so, die sind so allgemein, dass die überhaupt nichts Besonderes mehr begründen können, sondern die spielen ja in jeder Art von Argumentation oder Überlegung, geordneter Überlegung eine Rolle. Das sind mit einem Wort logische Begriffe, die liegen auf einer anderen Ebene. Die von Leibniz beschriebene Methode sagt nicht, wo in dieser Analyse der Begriffe, in letzte primitive Begriffe sozusagen die Grenzen eingezogen werden müssten, an denen man sagt, aha, das erklärt jetzt das und das erklärt jetzt genau das, sondern das zeigt ihm einfach nur an, wie man immer weiter zu immer allgemeineren Begriffen kommt. Das ist also gar nicht eine allgemeine Methode, die man jeweils zur Anwendung bringt, sondern die Bedeutungsanalyse ist hier sozusagen selber schon zu der Sache geworden, um die es geht. Begriffsanalyse wird zwar einerseits wie ein allgemeines Verfahren, das man anwenden kann, beschrieben, aber in Wirklichkeit ist sie nicht nur eine Methode, sondern schon das Programm einer Philosophie, das ist schon die Philosophie in einer gewissen Weise bei Leibniz. Die Philosophie benützt nicht nur, sondern sie ist das bis zu einem gewissen Grad, was man eben dann bei Leibniz, ich glaube, so heißt auch dieser Artikel, aber ich weiß nicht, aber was sozusagen ein Wort ist bei Leibniz, Analysis Notionum, ne? Wobei Notio, na gut, das sage ich dann gleich noch was dazu. Das Interessanteste an dem Text sind aber natürlich die kleineren, konkreten Unterschiede gegenüber Aristoteles. Also, es gibt ja auch Abweichungen, und zwar gibt es Abweichungen in dem grundsätzlichen Bild, das wir da von Analyse bekommen. Wie war das bei Aristoteles? Bei Aristoteles habe ich gesagt, dass es sich um Analyse handelt, heißt vor allem, wir schauen uns dieses Stückchen Sprache an und schauen uns an, was für Voraussetzungen gemacht werden, wenn man das versteht und welche Konsequenzen daraus folgen, wenn man es akzeptiert. Mit dem, Sie akzeptieren, Sie dürfen nicht folgern, dass der jetzt schon tot ist, nur weil er reich ist und solche Sachen. Und die Begriffe, auf die man dann schaut, wenn man diese Voraussetzungen klärt, das sind eben die grundlegenderen Begriffe. Also die Sprache, wie es verwendet wird und schauen, was wird vorausgesetzt, was folgt. Bei Leibniz ist das völlig anders, davon ist hier keine Rede, sondern bei Leibniz schaut es so aus, lesen Sie zum Beispiel auf der Seite 42, Beginn des zweiten Absatzes, abgeleitete Begriffe entspringen aus der Verknüpfung der primitiven Begriffe. Das ist ein anderes Paradigma von Analyse, das ist ein anderes Szenario, das ist nicht das Szenario, schauen wir, was vorausgesetzt wird, schauen wir, was folgt, sondern das ist das Szenario, da haben wir etwas vor uns, machen wir es auf und schauen wir, was drinnen ist. Ja? Machen wir es auf, schauen wir, welche Teile drinnen sind, was ist da drinnen zusammen verknüpft worden, und schauen wir, ob wir sowas rausnehmen können und schauen wir, ob wir da noch mal reinschauen können und da wieder was drinnen finden und so weiter. Also hier ist Analyse viel, viel stärker an diesem Paradigma des Zerlegens. Aufmachen, reinschauen, was alles drinnen ist, zerlegen, eventuell dann wieder zusammensetzen. Oder eventuell die Sachen, die wir hier herausgenommen haben, und die Sachen, die wir hier herausgenommen haben, nehmen und schauen, was man da herausgenommen hat, und was man zusammensetzen kann, was man hier herausgenommen hat. Das ist hier sozusagen das Paradigma. Das ist eine vollkommen andere Grundvorstellung. Diese Grundvorstellung, ein Ganzes, der Begriff ist ein Ganzes, wir schauen nach, was seine Bedeutung ausmacht, das sind dann Komponenten, also Konstituenzien, die holen wir heraus und das ist die Analyse. Und sammeln wir es alle auf, legen wir es alle auf und schauen wir, ob wir es irgendwie rekombinieren können. Und darum spricht er ja dann auch über Definition und so. Man hat da solche Teile und wenn man sagt, welche Teile ich nehme und da zusammenpacke, ein bisschen was von dem und was von dem und dann haben wir den Begriff der, weiß ich, Dampfmaschine. Natürlich ist die Frage, was heißt hier Verknüpfung? Was soll hier Verknüpfung heißen? Hilft es was, wenn man stricken kann? Oder sonst irgendwie Klebstoff oder was heißt das in einem Begriff die anderen? Wie sind die da drinnen verknüpft? Wie sieht man, was in einem Begriff verknüpft ist? Der haut immer da einen Begriff auf den Tisch und jetzt soll ich sagen, was da drinnen verknüpft ist, das eine mit dem anderen. Dieser Punkt, dass das nicht so völlig klar ist, was hier eigentlich Verknüpfung heißt, ja, dass das eine sehr anspruchsvolle Frage ist, das ist Leibniz selbst schon klar gewesen. Leibniz selbst war völlig klar, dass die Sache nicht so funktioniert, dass man sagen kann, ich habe da eine tolle Methode, Leute, tut es dann nicht so wie der Aristoteles, nachdenken über Voraussetzungen und Konsequenzen, nehmt einfach den Begriff, wie er ist, macht es auf, schaut es rein, so, dass das nicht geht. Weil man eben nicht weiß, was dieses Wort Verknüpfung heißt. Und da können Sie in dem Textstück auch sozusagen gespiegelt finden, sein Bewusstsein, dass das nicht so einfach ist, und dass es in dem, was sozusagen das Innenleben so eines Begriffs ausmacht, sozusagen ganz verschiedenartige Zustände herrschen können. Und um das zu beschreiben, hat er seine eigene Sprache. Ich habe mir überlegt, damit es ein bisschen nicht allzu lang dauert und zu früh ist auf einmal, erspare ich Ihnen das zu erklären. Aber das sind eben diese Begriffe, die davor gesagt, die Vorstellungen, um die es sich da handelt, die können von verschiedener Art sein. Die können deutlich sein oder verworren. Ob sie deutlich sind oder verworren, in jedem Fall, sagt er, fallen sie unter den Obertitel klar. Also er hat so eine Art, wir haben da sowas, wir haben so eine Vorstellung, es haut uns einer sowas hin, so eine Vorstellung, ne? So, und sagt, und was ist da jetzt drinnen? Und da gibt es eben welche, wo man, wenn man reinschaut, sieht man, aha, da ist drinnen, so wie wenn man den Advent, im Adventkalender Fenster aufmacht, da ist drinnen ein kleines Haserl, nein, ist kein Haserl. Ah. Ja, und dann gibt es andere, da macht man auf und schaut rein und sieht eigentlich nur einen Nebel. Ne? Und sagt, ich kann gar nicht erkennen, was ist da? Es sind da 3 Sachen oder 1000 Sachen oder so. Und dann sagt Leibs, aber eigentlich wollte ich Ihnen das ja gar nicht. Das, also die Vorstellung eines Wassertropfens, wenn wir einen Wasserfall sehen, dann sehen wir in einer gewissen Weise alle Tropfen, die in diesem Wasserfall sind. Ja? Aber die Vorstellung des Tropfens in dem Wasserfall ist eine obskure Vorstellung, dunkel. Wir wissen, dass er da ist und von außen kann man sagen, wir haben ihn gesehen, du musst ihn eigentlich gesehen haben, diesen einen Tropfen, aber er ist nur dunkel drinnen. Und der Gegensatz von dunkel ist klar. Das heißt, die Sache von ihrer Umgebung sozusagen isolieren können. Also eine Vorstellung ist klar, wenn sie so, und dann gibt es unter den klaren Vorstellungen, gibt es dann noch diesen Unterschied zwischen deutlichen und verworrenen. Aber sowohl die deutlichen wie die verworrenen sind klar. Und das kann sich alles da drinnen abspüren. Ne? Also, wenn man so einen Begriff so analysiert und der ist nur partiell deutlich, zum Beispiel, und man vergleicht ihn mit einem anderen Begriff und man will sagen, widersprechen sich die jetzt oder nicht, dann kann immer das Problem sein, dass in dem Teil der sozusagen nicht ganz deutlich ist, irgendwas steckt, was dem anderen Begriff widerspricht, obwohl man das nicht erkannt hat. Also da sagt eine Menge dazu. In Wirklichkeit, ich sage Ihnen das jetzt nur deswegen, damit Sie sehen, ihm selber war klar, dass das nicht so ein kindisches Bild ist mit, da zerlegen wir es heute. Das ist ja das Problem. Ein anderer Punkt, der uns eine Verbindung zu unserem dritten Beispiel ermöglicht. Lesen wir auf der ersten Seite da, das ist die Seite 41 in dem Buch, aus dem ich das rauskopiert habe, Folgendes. Die Nominaldefinition besteht in der Aufzählung der Merkmale oder der Konstituenzien, die hinreichen, das Objekt von allen anderen zu unterscheiden. Also Sie könnten, nach dem, was ich vorher gesagt habe, wir können gleich jetzt eine kleine Prüfung machen, ob Sie vorhin gut aufgepasst haben, aber die Nominaldefinition erklärt eben, die besteht in der Aufzählung der Merkmale, die hinreichen, um die Vorstellung klar zu machen, also den Wassertropfen sozusagen zu unterscheiden, ne? Von allen anderen zu unterscheiden. Ja, also sie besteht in der Aufzählung, die Nominaldefinition eines Begriffs besteht in der Aufzählung der Merkmale, die hinreichen, das Objekt von anderen Objekten zu unterscheiden. Und dann sagt er, fährt er so fort, also sagt, wenn man da fortfährt und diese Konstituenzien wiederum in ihre Bestimmungen auflöst, so gelangt man schließlich zu den primitiven Begriffen. Und dadurch wird natürlich jetzt schon ein gewisses Problem aufgeworfen. Am Anfang sagt er spricht er von Merkmalen, die helfen, das Objekt von anderen Objekten zu unterscheiden. Das Objekt zu unterscheiden. Ja? Merkmale, das Objekt zu unterscheiden. Und dann werden diese Konstituenzen, diese Merkmale genauer analysiert. Und was erhält man bei dieser genaueren Analyse? Man erhält primitive Begriffe. Also Sie müssen sehen, er hat die Begriffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite da hat er den Begriff und da hat er das Objekt. Und jetzt sagt er, das sind Merkmale, ich tue den Begriff Merkmale isolieren, M1, M2 und so weiter, die hinreichen, dieses Objekt von den anderen Objekten zu unterscheiden. Na, so,
Und jetzt wird hier weiter analysiert. M1 wird analysiert in N und so weiter und so weiter. Und da ist aber jetzt auf einmal von gar keiner Beziehung auf dieses Objekt mehr die Rede. Das heißt, sind diese Merkmale, die man dann da hat, sind das dann eigentlich Merkmale des Objekts oder sind das nur mehr Merkmale des Begriffs? Hilft uns, wenn wir so einen Begriff wie, es ist kalt, das Ding, von dem ich rede, ja? Und nicht heiß, wenn wir den Begriff der Kälte analysieren, das Ding besser von anderen Dingen zu unterscheiden, als wir mit dem Begriff kalt konnten? Also, die Frage ist die, sind die Merkmale, von denen er da redet, denn überhaupt Merkmale des Objekts oder sind das nicht viel mehr Merkmale, die hinreichen, diesen Begriff von anderen Begriffen zu unterscheiden und nicht dieses Objekt von anderen Objekten zu unterscheiden? Kann man sich vorstellen, dass zurückgehen zu primitiveren Merkmalen sozusagen die Unterscheidbarkeit des Objekts, von dem wir ausgegangen sind, verbessert? Führt zu einer Verdeutlichung des Begriffs, aber die Beziehung dieser geklärten Bedeutung zu dem Objekt bleibt eigentlich im Dunkeln. Das ist eine wirkliche Grenze dieser leibnizischen Analysis Notionum, dass nicht völlig klar ist, welchen Status dieser Begriff des Merkmals, und das ist eben die Notio, das Merkmal, eigentlich hat. Ob das was ist, was den Begriff von anderen Begriffen unterscheidet oder wirklich etwas im Objekt ist. Ob das, was wir da analysieren, sozusagen wirklich Sachen im Objekt sind, die wir dort wiederfinden können in diesem Objekt oder nicht. Das ist eine Frage, eine Schwierigkeit, ein Problem bei Leibniz, das einige Zeit später von Kant aufs Korn genommen worden ist, in einer sehr berühmten Frage, nämlich, auf welchem Grund beruht die Beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand? Das hat er in einem Brief im Jahre 1772 geschrieben, dass er meint, das sei die Grundfrage, mit der man sich beschäftigen muss. Auf welchem Grund beruht eigentlich die Beziehung von etwas, was so eine Vorstellung in uns oder in deinem Begriff ist, auf einen Gegenstand? Jetzt, wenn man diese Frage so hört, ist das ja lächerlich. Ne? Also denkt man, das soll eine Spitzenfrage der Philosophie sein, das ist doch sozusagen das Primitivste und Lächerlichste, was man sich fragen kann, überhaupt. Ne? Und das können Sie nur verstehen, dass das so eine wichtige Frage ist, wenn Sie es vor dem Hintergrund sehen, dass der vor ihm der wiefste Philosoph war, genau diese Frage nicht beantworten konnte. Aber wir interessieren uns nicht für Kant. Kant hat auf diese Frage eine Antwort gegeben. Auf seine eigene Frage, worauf beruht diese Beziehung einer Vorstellung in uns auf den Gegenstand? Wie kann das geordnet werden? Wie weiß man, wo es hinkehrt? Das merkt man, geht es teuer oder geht es teuer? Der hat das beantwortet. Aber er hat das auf eine Art und Weise beantwortet, die für uns heute gar nichts bringt, weil er hat, um diese Antwort geben zu können, sozusagen ein neues Theorieformat erfinden müssen, eine ganz eigene Sache, das heißt Transzendentalphilosophie, das ist an sich schon, also ich meine, das Wort hat er nicht erfunden, aber es ist ein grauenhaftes Wort, ne? Und alles, was man da sozusagen so neu definieren muss, ist ja immer schrecklich, wenn man die Sachen nicht in den Ausdrücken erklären kann, in denen die Fragen gestellt worden sind. Und also es ist sozusagen eine eigene Sache, das hat mit Bedeutungsanalyse nichts zu tun. Der Erste, der ganz scharf wirklich einen Neuansatz dieser Art von Frage im Bereich der Bedeutungsanalyse versucht hat, war eben dieser Gottlob Frege, dieser deutsche Mathematiker, der im 19. Jahrhundert und bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Dieser Frege, jetzt sind wir bei unserer dritten Sache, der hat schon in seinem ersten bedeutenden Buch, das im Jahre 1879 erschienen ist und den Titel Begriffsschrift trägt, der ist schon in diesem ersten Buch davon ausgegangen, dass jeder selbstständig, also das ist sozusagen eine neue, dass dieses Buch soll eine Neubegründung der Logik sein, aber das interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Der ist in diesem Buch schon davon ausgegangen, dass jeder sprachliche Ausdruck, jeder selbstständige sprachliche Ausdruck etwas bezeichnet und dass das, was er bezeichnet, seine Bedeutung ist. Das klingt harmlos, ist aber doch eine sehr strenge Sache, ist sehr streng gemeint. Also jeder selbstständige sprachliche Ausdruck hat bezeichnet etwas und das, was er bezeichnet, ist seine Bedeutung. Im Falle einer ganz besonderen Art von sprachlichen Ausdrücken kann man sich das schon sehr leicht klar machen, nämlich im Falle der Eigennamen. Ist das gut nachvollziehbar? Und da kommt aber zugleich auch gut heraus, wie streng es gemeint ist. Nämlich die Bedeutung von Aristoteles ist nach dieser Auffassung Aristoteles selbst. Die Bedeutung des Eigennamens Richard Heinrich bin ich, so wie ich hier vor Ihnen stehe. Also die Bedeutung des Namens Richard Heinrich ist nicht irgendwas, was Ihnen durch den Kopf geht und ist auch nicht irgendwas, was im Personalverzeichnis der Universität Wien steht oder so, sondern das bin ich selbst. Bei einem, ja, so ist das gemeint, wenn er sagt, jeder sprachliche Ausdruck bezeichnet etwas und das, was er bezeichnet, das ist ja nicht schwer zu schlucken, dass der Name Richard Heinrich mich bezeichnet, aber dass ich das, was er bezeichnet, auch die Bedeutung bin, das ist die Sache, die er meint. Ja? Bei anderen Arten von sprachlichen Ausdrücken ist das natürlich nicht so klar. Es gibt ja nicht nur Eigennamen in der Sprache. Also bei einem Ausdruck wie Haus oder bei einem Ausdruck wie Erbsgrün ist das schon nicht so einfach, ne? Zu sagen, was da die Bedeutung dann ist. Oder womöglich gar bei einem Wort wie Veränderung. Ich weiß nicht, ob wir noch was drüber reden werden, wie es in diesen anderen Fällen ist, aber wir halten mal fest. Sein Ausgangspunkt eben ist nicht eine bestimmte Vorstellung von Bedeutungsanalyse, zum Beispiel eine Konsequenz zu ziehen aus den Schwächen von diesem leibnizischen Modell, sondern sein Ausgangspunkt ist eine Festsetzung dessen, was überhaupt eine Bedeutung im allereinfachsten Fall ist. Ja? Eine Festsetzung, was ist eine Bedeutung, und zwar in dem allerprimitivsten und einfachsten Fall, wo das völlig auf der Hand liegt immer, weil es ja eben zu jedem sprachlichen Ausdruck etwas gibt, was er bezeichnet, kann man bei jedem sprachlichen Ausdruck, wenn man sagt, das, was er bezeichnet, ist seine Bedeutung, die Bedeutung ganz leicht aufweisen. Beziehungsweise, wenn man sie nicht aufweisen kann, kann man genauso leicht sagen, er hat keine. Ja? Das, was bei Aristoteles, bei Leibniz eigentlich unbefragt geblieben ist die ganze Zeit, wird hier zumindest in einem ganz, ganz kleinen Bereich, aber eindeutig direkt aufs Korn genommen. Was ist eine Bedeutung? Und dann, der nächste Schritt muss dann natürlich sein, dass man jetzt versucht, eine Theorie zu entwickeln, und das hat er auch versucht, eine Theorie zu entwickeln, wie man ausgehend von dem einfachen Fall, aufbauend auf dem einfachen Fall, auch für andere sprachliche Ausdrücke angeben kann, wie man ihre Bedeutungen findet. Ja? Also nicht einfach sagt, die Bedeutung von Eigennamen ist das, was sie bezeichnen, und dann sagt, naja, und dann gibt es noch andere Sachen, was ist denn die Bedeutung von Erbsgrün, und dass man sagt, naja, die Bedeutung von Erbsgrün ist eben das, was man sieht, wenn man was Erbsgrünes sieht oder so, sondern ausgehend von dem einfachen Fall, systematisch und allgemein, nach und nach für andere sprachliche Ausdrücke zu erklären, was bei denen die Bedeutung wäre. So eine Theorie hat er, wie gesagt, entworfen, aber mit der beschäftigen wir uns jetzt nicht, sondern wir beschäftigen uns nur damit, dass ihm schon bevor er diese Theorie zu entwerfen begonnen hat, sozusagen etwas in die Quere gekommen ist. Also sozusagen schon auf der Nullstufe ein Querschläger. Und um diesen Querschläger geht es in dem Textstück, das wir da kopiert haben. Nicht? Also Querschläger heißt, es ist ihm aufgefallen, dass auch im günstigsten Fall der Eigennamen so ein primitiver Begriff von Bedeutung nicht ausreicht und dass auch schon in diesem günstigsten Fall, der ja so plausibel ist eigentlich, der Begriff der Bedeutung selbst aufgespalten noch einmal analysiert werden muss. Haben Sie es gelesen, das Stückerl? Ich versuche mal den Gedanken, also wir lesen es jetzt nicht gemeinsam, noch einmal, oder zum ersten Mal. Ich gebe Ihnen auch keine Anleitung, wie man es lesen soll, sondern ich gebe Ihnen den Gedanken jetzt irgendwie sozusagen frei wieder. So mit ein paar Strichern oder Wandeln auf der Tafel, so quasi als mnemotechnische Unterstützung. Also es ist ein Argument, das eben zwei Positionen oder Prämissen sozusagen miteinander ins Spiel bringt. Ne? Auf der einen Seite, also wir haben zwei Seiten, die werden wir dann noch aufteilen. Also, so, auf der einen Seite steht eben diese These, dass die Bedeutung des Namens ist der Gegenstand, den er bezeichnet. Ja? Ja, das ist die These, die wir haben. Die Bedeutung des Namens ist der Gegenstand, den er bezeichnet. So, auf der anderen Seite stehen zwei voneinander unterscheidbare Überlegungen. Und die miteinander kombiniert werden in einen Widerspruch treten zu diesem Gedanken. Das eine, was auf der rechten Seite steht, ist einfach eine grundlegende Überlegung zu dem, ein Fragment einer grundlegenden Überlegung über den Begriff der Identität. Was ist Identität? Was ist Gleichheit? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, was Identität oder Gleichheit ist. Und über die man sozusagen unendlich lang. Ich glaube, wenn man nicht mehr, vielleicht, wenn es nicht mehr möglich ist oder nicht mehr nötig ist, über Identität nachzudenken, vielleicht ist es dann auch wirklich unnötig geworden, überhaupt noch über Philosophie nachzudenken. Also, aber bei allem dem Komplizierten, was es da gibt, gibt es doch zwei Sachen, meint Frege, die stehen fest. Oder drei Sachen. Erstens, Identität ist eine Beziehung. Das sind natürlich Sachen, wenn er glaubt, die stehen fest, kann man natürlich trotzdem sagen, ich bestreite es. Aber er meint, das steht fest. Identität ist eine Beziehung. Eins. Zweitens, wir können diese Beziehung können wir eben durch das Gleichheitszeichen mit einer Stelle links und einer Stelle rechts. Ne? So. Zweitens, Identität ist eine Beziehung, in der jedes Ding zu sich selber steht. Jedes Ding, das es überhaupt gibt, steht zu sich selbst in dieser Beziehung. A ist A, gilt für jedes Ding. Ja? Es gibt nichts, was nicht es selbst wäre. Ja? Was nicht mit sich selbst identisch wäre. Und dann gibt es noch eine Sache, die ihm wichtig ist und wo er meint, da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist Folgendes. Dass, wenn zwei Sachen zueinander in dieser Beziehung der Identität stehen, dass dann in jedem Zusammenhang, wo die eine Sache, also wenn das jetzt, sagen wir, Namen wären, ja, wenn zwei Namen der gleiche Name sind, dass dann in jedem Zusammenhang, wo das eine vorkommt, ohne Verlust von Wahrheit, oder man könnte sogar, wenn man weitergeht, sagen, ohne Verlust von Information, das eine gegen das andere ausgetauscht werden kann. Das ist das sogenannte Principium Substitutionis Salva Veritate. Also ohne Wahrheitsverlust, wenn A dasselbe wie B ist, dann kann ich überall, wo ich was über A gesagt habe, natürlich genauso gut dasselbe über B sagen. Und ich habe genau dasselbe gesagt, wie wenn ich es über A sage, weil ja A und B sowieso dasselbe sind. Ne? Ist eigentlich ein recht plausibles Ding, kann man ihm nicht pöbeln, wenn er meint, dass man das vorausschicken kann. Ne? Das Prinzip Substitution ist Salva Veritate. Wenn A und B, wenn A ist gleich B wirklich wahr ist, dann kann ich eben überall, wo ich A habe, das A weg und das B hingeben, weil es eh dasselbe ist. Ne? Okay, ne? So. Und daraus meint er, folgt natürlich, dass wenn ein Satz A ist gleich B wahr ist, ich natürlich an der Stelle da, gerade weil er wahr ist, immer auch hinschreiben kann A. Na? Und das heißt, dass ich, wenn ich mich nur nach diesen Regeln halte, überall, wo ich einen Satz A ist B habe und weiß, dass er wahr ist, genauso gut A ist A hinschreiben könnte. Ja? Ist klar, ne? Irgendwie. Ist ja logisch, ne? Ich meine, das ist der erste, naheliegendste und allereinfachste Fall der Anwendung, dieses Prinzip, dass wenn es wahr ist, dann kann ich es überall gegeneinander austauschen. Und da, sagt Frege, ist es aber so, und das ist auf der rechten Seite eine Unterteilung, dass wie immer zwingend dieser Gedanke ist, er etwas ganz, ganz Wesentliches sozusagen übersieht oder etwas ganz, ganz Wesentliches verdeckt oder etwas ganz, ganz Wesentliches zerstört. Er ist in seiner Art zwingend. Also das Wesentliche ist, dass Sie einsehen müssen, dass das auch von ihm selber als ein zwingender Gedankengang durchgängig aufrechterhalten wird. Aber man muss sich damit konfrontieren, dass etwas Wesentliches an diesem Gedanken sozusagen einfach nicht akzeptabel ist. Und das drückt er ja auch in dieser Stelle auf diesen ersten zwei Seiten sehr, sehr deutlich aus. Nämlich, Sätze dieser Form spielen in unserer Sprache und in unserem ganzen Leben eine fundamental andere Rolle als Sätze dieser Art. Fundamental anders. Und zwar, der Unterschied ist einfach der, ein Satz A ist A oder der Satz A ist A, der spielt einfach überhaupt keine Rolle in unserem Leben. Der hat sozusagen als Erkenntnis oder als Einsicht genommen den absoluten Nullwert. Also das ist der absolute 0,Josef-Satz. Das will man von niemandem gesagt kriegen. Wenn man irgendwas fragt, egal was man wissen will, das ist nie eine Antwort, die weiterhilft. Ja? Also der hat, wie Frege sagt, der hat einfach keinen Erkenntniswert. Hingegen, Sätze von der Form A ist B sind genau die typischen Sätze seines Erachtens, um die es auch in der Wissenschaft geht. Das sind eben die Sätze mit einem markanten Erkenntniswert. Drauf zu kommen, dass irgendwann sind die Leute drauf gekommen, dass der Morgenstern der Abendstern ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man das weiß. Das macht einen riesen Unterschied, ob man weiß, dass es ist oder ob man es nicht weiß. Oder solche Beispiele, ob man weiß, dass der Gärtner der Mörder ist oder nicht. Und alle diese Dinge. Ja. Aber vor allem denkt er an die Wissenschaft. Die Wissenschaft könnte abschnallen. Also sozusagen müsste ihren ganzen Anspruch, irgendjemals was entdeckt zu haben und diese Entdeckung verbucht zu haben, aufgeben, wenn es nicht einen fundamentalen Unterschied gäbe oder auch die Verneinungen natürlich nicht. Ich meine, das können Sie gar nicht verneinen, aber wenn Sie sowas verneinen, das bringt auch Information, nicht? Feuer ist nicht Wasser. So, das kann ein wichtiges Argument in einer philosophischen Auseinandersetzung mit einem von diesen ja, leider schon längst verstorbenen ionischen Naturphilosophen oder sowas werden, dass das eben nicht dasselbe und so nicht auseinander hervorgehen kann. Also das ist ein entscheidender Punkt. Und diesen Gedanken können wir zwar sozusagen nicht bestreiten, aber wir können ihn auch nicht einfach akzeptieren. Wir können nicht akzeptieren, dass aus rein logischen Gründen sozusagen diese beiden Arten von Sätze überall austauschbar werden. Für uns kommt alles darauf an, dass wir das noch, ja, verstehen Sie? Das ist klar, das kann man nicht preisgeben. Wenn es aber so ist, also jetzt sollte da eben herschreiben, Überlegung über den Erkenntniswert, ne? Das ist eine logische Überlegung, und auf die richten wir einen Blick aus einer anderen Perspektive. Das ist eine logisch zwingende Angelegenheit soweit. Und auf die richten wir einen Blick aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Erkenntniswertes, den Sätze in unserem Leben insgesamt haben können. Und kommen drauf, das können wir nicht akzeptieren. Jetzt ist es aber so, dass wenn es so ist, dass die Bedeutung eines Namens einfach nur der Gegenstand ist, den er bezeichnet, dann können wir dem nicht auskommen. Ja? Wenn es so ist, dass die Bedeutung eines Namens nichts anderes ist als der Gegenstand, den er bezeichnet, dann können wir dem nicht auskommen, dass wir das akzeptieren müssen. Weil wenn A und B denselben Gegenstand bezeichnen und die Bedeutung von A besteht nur darin, dass es diesen Gegenstand bezeichnet und die von B besteht auch nur darin, dass es diesen Gegenstand bezeichnet, dann können wir sie einfach immer gegeneinander austauschen. Ja? Jetzt gibt es da noch eine Überlegung in diesem Stück, die kommt sogar vorher, die kommt relativ am Anfang, am Ende, in der zweiten Hälfte der ersten Seite, wo er sagt, es könnte doch jemand kommen und sagen, die entscheidende Frage ist, was ist denn das überhaupt, was hier gleichgesetzt wird? Und es könnte jemand kommen und sagen, so ein Satz sagt eigentlich überhaupt nichts anderes aus, als dass das Zeichen A denselben Gegenstand bezeichnet wie das Zeichen B. Ja? So ein Satz sagt überhaupt nichts anderes aus, als nur, dass A denselben Gegenstand bezeichnet wie B. Und da sagt er, das kann keine befriedigende Erklärung sein. Das kann uns niemals dieses Problem lösen. Weil, wie wir einen bestimmten Gegenstand bezeichnen, ist eine totale Sache der Willkür. Ja? Ich kann zu dieser Kreide, Frege würde sagen, das Stück Kreide, das ich jetzt zwischen meinen Fingern der rechten Hand halte, dieser Ausdruck ist ein Eigenname. Da haben ihm viele widersprochen, ich würde ihm auch tendenziell eher widersprechen. Aber ich könnte sie ja jetzt Maxi nennen, oder? Da, sehen Sie alle den Maxi? Aber wenn jemand von Ihnen sagt, ich sage lieber Betsy dazu, dann ist es auch in Ordnung. Oder es gibt jemand, der sagt, warum immer diese Männernamen? Kunigunde soll er heißen oder sie. Ne? Oder sowas. Ne? Und so. Das ist alles gleich viel wert. Ja? Also dadurch erkennen wir nichts. Wenn jetzt jemand sagt, also wenn Sie dann bei Ihrer Prüfung, ich rate Ihnen ab davon, dann da hineinzuhören, Betsy ist gleich Kunigunde oder sowas. Also, weil das nichts bringt, ne? Sondern da ist es schon viel besser zu sagen, was hier gleichgesetzt wird, was hier gesagt wird, ist nicht, dass A denselben Gegenstand wie B bezeichnet, sondern was hier gesagt wird, ist, dass der Gegenstand, den A bezeichnet, dasselbe ist, wie der den B bezeichnet. Ja? Und dass A einen bestimmten Gegenstand bezeichnet, also mit seinem Bezug auf den Gegenstand. Nicht irgendeinen gleichen Gegenstand, sondern dass der Gegenstand, den A bezeichnet, und das ist ein bestimmter Gegenstand, dass der dasselbe ist, wie der den... es wird nicht etwas über die Zeichen nur als Zeichen gesagt, dass sie denselben Gegenstand bezeichnen, sondern es wird etwas, die Zeichen werden verwendet, um einen bestimmten Gegenstand zu bezeichnen. Und dieses Zeichen bezeichnet einen Gegenstand, und dieses Zeichen bezeichnet einen Gegenstand, und das ist derselbe Gegenstand. Ja? So ist das. Der Gegenstand wird mit einbezogen. Aber das reicht nicht aus, sagt er. Und da kommt er zu der Überlegung, dass er sagt, wenn nur der Gegenstand, den er bezeichnet, die Bedeutung des Zeichens ist, dann können wir den Erkenntniswert, den Unterschied im Erkenntniswert zwischen diesen beiden Fällen nicht aufrechterhalten. Also, sagt er, müssen wir mit dem Zeichen in der Dimension seiner Bedeutung außer dem Gegenstand, den es bezeichnet, noch etwas anderes assoziieren. Also, wo ist da die Stelle? Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen außer dem Bezeichneten noch etwas verbunden zu denken. Noch etwas verbunden. Bisher, sagt er, habe ich den Gegenstand, den es bezeichnet, immer als Bedeutung bezeichnet. Wenn wir jetzt, und er sagt, noch etwas verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte. Worin die Art des Gegebenseins des Gegenstandes enthalten ist. Zu dem Zeichen als solchen, zu der Identität dieses Zeichens, im Unterschied von allen anderen Zeichen, gehört nicht nur, dass dieses Zeichen diesen einen Gegenstand bezeichnet, das können viele andere auch. sondern zu der Identität dieses Zeichens gehört auch die besondere Art und Weise, wie dieses Zeichen den Gegenstand bezeichnet, im Unterschied zu der besonderen Weise, wie ein anderes Zeichen denselben Gegenstand bezeichnen könnte. Wie das Zeichen Morgenstern denselben Gegenstand bezeichnet wie das Zeichen Abendstern, aber jedes von beiden diesen Gegenstand auf eine jeweils verschiedene Weise bezeichnet. Und weil wir zuerst mit der Weise, wie das Zeichen den Gegenstand bezeichnet, zu tun haben, kann es sein, dass wir zwei solche Zeichen haben, die den Gegenstand auf verschiedene Weise bezeichnen und wir deshalb lange Zeit nicht wissen, dass es derselbe Gegenstand ist. Und er sagt, das nenne ich den Sinn des Zeichens, das, was da noch verbunden ist, das, was die Art des Gegebenseins des Gegenstandes andeutet. Also, am einfachsten macht man es sich klar, indem man zum Beispiel sagt, ich habe ein Zeichen und das bezeichnet einen bestimmten Gegenstand X und ich habe ein anderes Zeichen, das bezeichnet auch diesen bestimmten Gegenstand X, aber jedes von diesen Zeichen weist mir, wenn ich von ihm ausgehend den Gegenstand X finden will, einen anderen Weg. Also ich muss von dem einen Zeichen, gehe los in Richtung auf den Gegenstand, gehe einen bestimmten Weg. Und von dem anderen Zeichen, gehe einen anderen Weg zu demselben Gegenstand. So wie ich ausgehend von dem Ausdruck Abendstern, ja, wenn du den Abendstern sehen willst, dann musst du was Bestimmtes machen, muss man sie zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte Position bringen und so weiter. Ne? Und wenn man den Morgenstern sehen will, der Ausdruck Morgenstern weist uns an, einen ganz bestimmten Gegenstand auf eine bestimmte Weise sozusagen in den Blick zu nehmen. Das ist sozusagen, und natürlich, das ist ja genau das, was wir normalerweise sagen, das ist der Bedeutungsgehalt von Morgenstern. Ne? Der Morgen da noch als letzter da ist, ne? Der Morgenstern. Morgenstern, das ist die Bedeutung. Bei ihm, bei Frege, ist das nicht die Bedeutung. Ne? Sondern bei Frege ist ja die Bedeutung von Morgenstern der Gegenstand, der bezeichnet wird und nicht das, was wir uns dazu denken, habe ich Ihnen vorher gesagt. Der Sinn aber schaut jetzt schon eher so aus, als hätte er eingesehen, dass er zuerst zu streng war. Ich habe Ihnen gesagt, wie er sagt, zu jedem sprachlichen Ausdruck gibt es etwas, was er bezeichnet und dieses Bezeichnet ist seine Bedeutung. Und dann habe ich zu Ihnen gesagt, das ist sehr streng, das ist viel strenger, als es sich auf den ersten Augenblick anhört. Die Bedeutung von Richard Heinrich ist nicht, was über mich im Personalverzeichnis steht und nicht, was sie sich jetzt über mich denken und alle diese Sachen oder sonst über mich wissen, sondern die Bedeutung von Richard bin ich selbst. Die Bedeutung von Morgenstern ist nicht etwas, was wir uns dazu denken und hat nichts mit Morgen zu tun, sondern ist das Drum, was im Weltall herum. Ja? Und was dasselbe Drum ist, was die Bedeutung von Abendstern ist. Aber jetzt schaut so aus, es hätte Frege sozusagen eingesehen, dass er ein bisschen zu streng war mit seiner Auffassung von Bedeutung. Was er tut, ist aber nicht, dass er seine Auffassung von Bedeutung abmildert, sondern er sagt, ich gebe eine zweite Komponente dazu und die nenne ich Sinn. Ja? Und Sinn ist die Art und Weise eben, wie wir von dem sprachlichen Ausdruck dann auch tatsächlich zu diesem, oder eine Art und Weise, zu diesem Gegenstand finden können. Und jetzt kommt der letzte sozusagen inhaltliche Punkt, den ich dazu noch mache. Das ist aber noch lange nicht dasselbe, der Sinn, wie das, was wir uns denken. Ist es noch nicht. Ne? Da lesen Sie dann gegen Ende des Stücks, ist das im Text mit drinnen, das Fernrohr. Beispiel, der Sinn dieser Sinn ist etwas Objektives. Das ist nicht das, was Sie sich dazu denken. Die Assoziation, die wir haben, wenn wir das Wort morgen hören, sondern das ist etwas Objektives. Das ist das, was jeder sozusagen, was für jeden ein Weg ist. Das ist für jeden ein Startpunkt oder Ausgangspunkt. Und das, was jeder von uns sozusagen sich dabei denkt, das sind nur die Vorstellungen. Aber Sie sehen, also das Fernrohrbeispiel, das Fernrohr ist auf den Gegenstand gerichtet. Der spielt die Rolle der Bedeutung. Ich habe auf meiner Netzhaut und eventuell in bestimmten Regionen meines Gehirns so etwas Ähnliches wie Bilder oder Abbilder oder Projektionen von dem. Das sind meine Vorstellungen. Ja, das ist die Rolle meiner Vorstellung. Mein Netzhautbild hat niemand von Ihnen. Jeder von uns hat sein eigenes. Obwohl man sich unter gewissen Umständen tatsächlich das Netzhautbild von jemandem anderen anschauen kann. So wie sich Descartes von hinten sozusagen das Netzhautbild aus dem herausgeschnittenen Auge einer Kuh angesehen hat. Aber trotzdem ist es nicht sein Netzhautbild. Nicht? Man kann sich auch das Netzhautbild von jemandem anderen anschauen, aber es ist nicht mein Netzhaut, es ist noch immer das Netzhautbild in diesem Auge auf der Netzhaut von dieser Kuh. Und dazwischen ist das reelle Bild im Fernrohr. Und das ist der Sinn. Weil das ist für jeden das Gleiche. Man richtet das Fernrohr hin, das steht auf dem Stativ und jeder, der reinschaut, hat das Fernrohr auf den Gegenstand gerichtet, Bedeutung, hat in sich selber die jeweils eigene Vorstellung, die ist wie der Putsch, wenn er weggeht, und dann hat der Nächste, der hingeht und durchschaut, seine Vorstellung, aber in der Linse, auf dem Spiegel oder drinnen entsteht dieses Bild, das ist weder mit dem einen noch mit dem anderen identisch, und das ist aber das, warum jeder sozusagen dann genau diesen Gegenstand sieht. Warum jeder denselben Gegenstand sieht, das ist ein Weg von dem Ding dorthin zu führen. Was ist hier geschehen? Jetzt bin ich sozusagen mit dem Inhalt als solchen mehr oder weniger am Ende. Hier ist eben ausgelöst von einer auf den ersten Blick natürlich willkürlichen, und das ist eine sehr fragliche Sache, wie er das, warum er das ins Spiel bringt, diese Sache mit der Identität, aber ausgelöst von einer Überlegung über Identität, der einfache Bedeutungsbegriff, mit dem er beginnen will, schon bevor er den auf kompliziertere Fälle anwendet, aufgespalten worden. Nehmen wir den einfachsten Fall der Namen. Beim Namen ist es doch eigentlich klar. Und dann erklären wir es für schwierigere Sachen wie für Haus, Erbsgrund, Veränderung und so. Aber bevor er noch anfangen kann mit Haus, Erbsgrund, Veränderung, sieht er schon, dass es auch bei den Namen nicht wirklich hinhaut und sozusagen der Begriff der Bedeutung als solcher sozusagen ein Gegenstand einer fortgesetzten sozusagen Analyse, Aufspaltung und Auseinandersetzung ist. Das ist eigentlich die Story, die ich möchte, dass Sie davon verstehen. Es ist nicht wichtig, ob Sie dieses Argument oder diese Gedanken hier vollkommen nachvollziehen können und verstehen. Wichtig ist nur, dass Sie ein Gefühl dafür haben, wie Sie oder dass Sie diese primitive Vorstellung, die er als Ansatzpunkt nehmen wollte, schon untergraben und es sehr, sehr viel komplizierter ist, von dieser einfachen Vorstellung vom Namen, wo die Bedeutung das Bezeichnende ist, dann zu den komplexeren Fällen überzugehen. Kurz noch einmal zusammengefasst, also einerseits dieser Fortschritt in den drei Beispielen, der erste analysiert einen Begriff, der zweite geht schon ein bisschen weiter und setzt sich auseinander mit einem möglichen allgemeinen Verfahren, vor allem aber mit den Schwierigkeiten eines solchen allgemeinen Verfahrens, wie man Begriffe nach ihrer Bedeutung analysiert. Und der dritte, der sozusagen sein Augenmerk, der sozusagen vielleicht zuerst mal positiv, optimistisch eingestellt ist, wirklich zu erklären kann, was eigentlich eine Bedeutung ist, wenn man von seinem einfachsten Fall ausgeht, sieht sich dann darauf verwiesen, über diesen Begriff der Bedeutung selber analytisch nachzudenken. Ein wichtiger Punkt ist, dass man weiß, wenn Sie sich für die Sache interessieren, einmal, dass man dann, während Sie lernen und sehen, dass diese Abfolge nicht eine geschichtliche Abfolge ist, nicht eine historische Abfolge. Die Alten vor 1000 Jahren haben einfach nur halt so, nicht? Die haben halt hin und wieder mal einen Begriff analysiert und im 17. Jahrhundert waren sie schon echt raffiniert und überhaupt Leibniz war ja wirklich ein extrem intelligenter, findiger und innovativer Bursche und ist dann auf die Idee gekommen, so eine allgemeine Theorie der Analyse von Bedeutungen zu entwerfen und hat dann auch gleich so Ding und so und im Ende des 19. Jahrhunderts haben wir diesen Optimismus dann eigentlich schon also haben wir noch, aber müssen wir uns von dem eigentlich verabschieden und erkennen, dass wir dem Ganzen eine Grundlage erst sichern müssen, indem wir klären, was eine Bedeutung ist. So ist es nicht, sondern es ist so, dass in dem, was heute analytische Philosophie ist, alles zugleich da ist. Ne? Also angestoßen von Frege, ein fortwährendes und noch immer genauso spannendes und interessantes Philosophieren darüber, was eigentlich eine Bedeutung ist, sind solchen in genau den Spannungen, die er aufgezeigt hat. Also das sind Fragen, die sind heute noch genauso lebendig und virulent, aber zugleich haben sie natürlich auch in der analytischen Philosophie eine ganze Menge von Leuten und Literatur, vor allem dort, wo es um speziellere Gebiete geht, wo es einfach Begriffsanalyse ist, so nach diesen Vorstellungen analysieren wir den Begriff und was gehört dazu, was steckt drinnen, was steht nicht drinnen und so und kann man das herausnehmen. Und dann gibt es auch heute noch eine große und wichtige Tradition, wo dieses aristotelische Paradigma funktioniert, wo die Analyse der Bedeutungen so geht, dass man sagt, aha, das ist ein Ausdruck, der spielt eine große Rolle, wie wird er denn eigentlich genau verwendet, was meint jemand, der einen Satz dieser Art behauptet, worauf hat er sich eingelassen, worauf hat er sich verpflichtet, unter welchen Umständen werden wir sagen, er hat etwas Falsches gesagt, wodurch wird er widerlegt sein. Das ist ein großer Bereich, der, naja, nicht sehr glücklich, aber oft eben mit dem Bereich Philosophie der gewöhnlichen Sprache, Ordinary Language Philosophy bezeichnet wird, wo das noch immer genauso dahin geht. Ja, das war es irgendwie, wir haben eh überzogen um 2 Minuten.